den Managern und Managerinnen, die da die Rückfragen stellen, stelle ich dann immer die Frage, hast du schon jemals eine Strategie gesehen, die kein Ziel hat? Wenn das Teil unserer Strategie ist, diverser zu werden und Diversität als erstes Mal gerade in den Vorständen eben über männlich, weiblich, divers gesteuert ist, dann muss man doch ein Ziel vorgeben. Nenn's Quote, nenn's Target, ist es mir egal. Aber jede Unternehmensstrategie hat klar definierte, messbare Ziele. Wieso sollte denn diese Strategie oder dieses strategische Ziel dann keins haben? Das ist doch Quatsch.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute zu einer besonderen Folge, zum Auftakt einer Folgenreihe. Heute sind wir wie immer Anjali und ich und wir haben einen ganz besonderen Gast und zwar Michaela Jaab, die heute die Auftaktfolge mit uns übernimmt zum Thema Diversity. Herzlich willkommen, liebe Michaela. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Hallo Annika, hallo Anjali. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Wir haben das Thema Diversity im Hiring besprochen, aber so übergreifend das Thema, was ist eigentlich Diversity, hatten wir bisher noch nicht so wirklich, sondern immer mal wieder hier und da an verschiedenen Stellen tangiert. Wir freuen uns daher sehr, dass wir für Diversity ein ganz besonderes Projekt, wie wir finden, ganz besonders uns überlegt haben. Wir haben uns entschieden, entlang der 7 Dimensionen für Diversität, der Charta der Vielfalt, zu jeder einzelnen Dimension eine Person in einer Kurzaufnahme zu porträtieren, der oder die für diese jeweilige Dimension steht. Diese Folgen bekommt ihr innerhalb der nächsten Wochen als Zusatzfolgen zu unseren normalen Folgen, die jeden Montag live gehen. Diesen Auftakt heute mit Michaela machen wir nicht nur, weil Michaela selber bei der Charta der Vielfalt aktiv ist. Michaela leitet bei Hays alles rund um Diversity und CSR und Michaela ist übrigens auch Beirätin bei Queer Mentor, dem Unternehmen, bei dem ich mit Pavlo aktiv bin. Und da nochmal ein riesengroßes herzliches Willkommen von uns, liebe Michaela.
Danke euch, danke für die nette Einführung.
Ich bin immer total beeindruckt und frage mich so, hat Michaela auch menschliche Bedürfnisse wie Schlafen und Essen oder wie kriegt sie das in einen 24-Stunden-Tag unter?
Auch mein Tag hat nur 24 Stunden, aber ich denke, er ist ganz gut organisiert, um die verschiedenen Hüte unter ein Dach zu kriegen. Ich arbeite bei der Hays AG und bin da Head of Corporate Culture and Responsibility. Das heißt, ich leite die Abteilung, die sich mit allen Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt, neben Diversity Inclusion. Verantworte ich auch, du hast es schon gesagt, das Thema CSR, aber auch das Thema Klimamanagement, alle Initiativen rund um Wellbeing und Gesundheitsmanagement und verantworte die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und bei der Charta bin ich auch aktiv und zwar aktiv im Vorstand. Seit September darf ich Teil des Vorstands der Charta der Vielfalt sein. Wer die Charta nicht kennt, Charta ist die größte deutsche Arbeitgebendeninitiative, die sich um das Thema Vielfalt in Unternehmen und Institutionen kümmert. Es gibt ungefähr 6000 Unternehmen, die Charta unterzeichnet haben. Die Charta zu unterzeichnen bedeutet, sich selbst als Unternehmen oder Institution zu verpflichten, Vielfalt in der Arbeitswelt voranzubringen, dort Initiativen zu starten und das Thema zu verbessern in allen Dimensionen, auf die ihr dann in den nächsten Folgen eingehen werdet oder auf die wir auch gleich nochmal eingehen können. Die Charta bietet Unternehmen Infos, Studien, Toolboxen, Best Practices, Aktionstage, alles Mögliche, um das eben leichter zu machen, das Thema Vielfalt einzuführen und voranzutreiben.
Das heißt, so ein bisschen wie die ILO für Unternehmen, ist die Charta praktisch für Diversity in Deutschland oder ist es international?
Nee, die Charta der Vielfalt ist eine deutsche Initiative. Schirmherr ist der Bundeskanzler und eng vernetzt mit dem Bundeskanzleramt. Es gibt natürlich Kontakt zu ähnlichen europäischen Initiativen, aber die Charta der Vielfalt mit Sitz in Berlin ist erstmal rein auf Deutschland fokussiert.
Und das heißt, ich kann als Unternehmen sagen, dass ich mich dem allen verpflichte oder kann ich, böse gesagt, ein bisschen wie bei der ILO machen, so das nehme ich nicht. Und werde ich auch wieder rausgeschmissen, wenn ich mich nicht dran halte? Also wie verpflichtend ist das?
Du unterzeichnest im Prinzip als Unternehmen oder Institution eine Urkunde. Und der Wortlaut ist über alle Dimensionen intersektional hinweg. Also da geht es ja eher um das Thema Mindset, Wertschätzung, Toleranz allen Menschen gegenüber. Dazu verpflichtest du dich, aber es ist wie so oft eine Selbstverpflichtung und bis dato gibt es keine Kontrolle, dass regelmäßig in 6000 Unternehmen jemand anruft und sagt, wie geht's denn vorwärts mit euren Initiativen? In den allermeisten Fällen ist die Unterzeichnung der Charta so der Startpunkt, wo das Management vor dem gesamten Unternehmen sagt, guck mal, das haben wir jetzt öffentlichkeitswirksam unterzeichnet und ne, nehmen uns damit in die Pflicht voranzugehen. Aber Selbstverpflichtung ist Selbstverpflichtung. Wir stellen dann alle möglichen Tools und Toolboxen und Vernetzung zur Verfügung, dass man das auch tun kann. Aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
Aber ist ja, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ein Startpunkt. Also wir haben jetzt viel darüber geredet, wie man die Values nehmen kann, um darauf dann Kultur zu schaffen. Und so kann ich es ja sicherlich dann auch mit der Charta machen, dass ich einfach sage als Mitarbeiter, hey, ihr habt das unterzeichnet.
Michaela, kannst du nochmal erzählen, was genau ist deine Rolle? Du sagst ja, du bist im Vorstand. Was genau machst du dort?
Gerne. Also die Charta hat eine Geschäftsstelle in Berlin. Dort ist Kawa Yonosi, ehemaliger Personalchef der SAP, Geschäftsführer. Und die Agenda der Charta der Vielfalt wird im Wesentlichen getrieben von den Mitgliedsunternehmen. Das ist nochmal was anderes als die unterzeichnenden Unternehmen. Die Mitglieder unterstützen die Charta finanziell und sind für die strategische Ausrichtung zuständig. Und aus dem Mitgliederkreis wird regelmäßig ein Vorstand gewählt. Das sind aktuell 4 Kolleginnen und Kollegen mit mir aus verschiedenen Unternehmen. Und unsere Aufgabe ist ähnlich wie die, die du auch kennst, Annika, im Beirat von Queer Mentor. Da geht es eher darum, strategische Ausrichtung zu diskutieren, Feedback aus den Unternehmen zu geben, die Agenda mit zu schärfen, zu sagen, ich glaube, hier können wir was besser machen und eher begleitend tätig zu sein, richtungsweisend tätig zu sein, statt jetzt operativ, administrativ dann auch neue Formate zu erarbeiten. Das übernimmt dann Kawa Yonosi mit der Geschäftsstelle in Berlin.
Ich finde es eine super Organisation. Mit About You waren wir damals auch Mitglied. Mit Statista werden wir uns in 2025 tatsächlich auch bei euch melden, weil da sind wir noch nicht Mitglied, aber to come.
Freuen wir uns auf deinen Anruf.
Ja, total. Wir haben das Thema tatsächlich letztens in unserer Diversity Group besprochen, was quasi Themen sind, um uns da auch nochmal einen Tick mehr Commitment zu geben, um uns besser zu vernetzen. Und dabei ist das Thema auch quasi direkt auf die Agenda gekommen. Ich würde mal einen kurzen ersten Schlag zu unserem inhaltlichen Thema heute machen, und zwar Diversität. Liebe Michaela, ich gehe jetzt davon aus, du machst das Thema nicht nur, weil du sagst, es ist halt ein Job, mit dem ich Geld verdienen muss, sondern das Thema wird für dich eine tiefere persönliche Wichtigkeit haben. Was ist dein Antrieb und warum genau sagst du, das Thema Diversität ist für dich ein so wichtiges?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn ich komme ehrlicherweise aus einem sehr privilegierten weißen AkademikerInnen-Haushalt und hatte, ich sag mal, in meiner Jugend, bis auf die Tatsache, dass ich eine Frau bin, gar nicht wahnsinnig viel Berührungspunkte, glücklicherweise, mit Diskriminierungsthemen und habe auch die ersten 10, 15 Jahre meiner Berufstätigkeit mit dem Thema gar nicht zu tun gehabt. Ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde da reingestolpert. Ich war nach einigen Jahren in der Beratung als Inhouse-Consultant bei Hays für so Transformations-Change-Projekte im HR-Bereich zuständig und wurde damals vom Vorstand angesprochen, die Frauen seien so unzufrieden bei Hays und ob ich da nicht mal einen kleinen Workshop machen könnte, um das Problem zu lösen. Und so bin ich da reingestolpert und habe diesen Workshop gemacht und festgestellt, das hat durchaus strukturelle Gründe, warum die unzufrieden sind. Und je tiefer ich reingeschaut habe, habe ich festgestellt, okay, Gender ist ja aber auch nur eine Dimension und das Ganze müsste man sich mal deutlich ganzheitlicher anschauen. Und so habe ich mir nach und nach das Thema erschlossen. Und ich muss gestehen, dass ich gar nicht sofort Feuer und Flamme war von dem Thema, weil mir so ein bisschen als alte Beraterin der Businessbezug gefehlt hat. Also ich fand es wichtig und richtig und ethisch, moralisch, alles wichtig müssen wir tun. Aber ich habe mich dann immer so ein bisschen gefragt, ja, aber gut, ich bin ja hier in einem Unternehmen tätig und was ist denn der Kontext, der Business Case für das Unternehmen? Und habe damals eine ganz, ganz wunderbare Frau getroffen, die das Thema bei BASF und bei Roche später betreut hat, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat zum Thema, warum ist es für Unternehmen wahnsinnig sinnvoll und wieso führt eigentlich kein Weg dran vorbei, wenn man glückliche, zufriedene, beim Unternehmen bleibende, performante Mitarbeitende haben will und finden will und binden will. Und das war für mich dann so der Aha-Effekt, dass ich gesagt habe, wow, da steckt so viel mehr drin, Human Case und Business Case, wie man in unserer Welt sagt. Und da war ich Feuer und Flamme und habe seitdem ja meine Arbeitstätigkeit der letzten Jahre weitestgehend diesem Thema verschrieben.
Richtig, richtig schön. Sag mal, Anjali, was ist eigentlich dein Thema, wo wir gerade schon mal dabei sind? Warum ist Diversität für dich ein so wichtiges Thema? Da machen wir jetzt einmal die Runde.
Ist gar nicht wichtig für mich. Deutsche Kartoffel auf eins. Ich verstehe vor allem nicht, wo das herkommt. Ich habe das jetzt erst mitgekriegt. Nein, ich habe eben, als Michaela gerade erzählt hat, musste ich kurz lächeln, weil ich habe das Gefühl, es ist eine sehr ähnliche Reise, die ich gemacht habe. Ich bin auch, bis auf, dass ich eben ein Mädchen war, sehr privilegiert aufgewachsen und habe auch sehr, sehr lange gar nicht verstanden, dass wir benachteiligt sind als Frauen in Deutschland, sondern das war halt, also für mich war so die schlimmste Benachteiligung, ich durfte halt nicht spielen gehen in dem schönen Kleidchen, sondern musste langweilig mit rumsitzen. Bin dann über die HR-Schiene natürlich reingekommen, ne? Also irgendwie fängst du an, dann über Gender Gap nachzudenken und siehst es. Und dann, ähnlich wie du es eben gesagt hast, irgendwann habe ich gedacht, ja okay, aber es gibt ja auch die Race Gap. Also es fängt ja dann an, asiatische Frauen verdienen noch weniger. Bei mir ist es auch so gewachsen, dass ich dann irgendwann gesehen habe, okay, ich werde zwar benachteiligt als weiße Frau, aber ich habe immer noch so viel mehr Privilegien als praktisch alle anderen, außer weiße Männer. Und so ist es für mich dann gekommen. Und ich glaube, bei mir war es wirklich, weil ich diesen Schmerz für mich selber gefühlt habe, diese Ungerechtigkeit, dass das bei mir den Push gegeben hat, zu sagen, ich möchte eigentlich den Leuten helfen, die noch mehr Nachteile haben. Weil wenn ich es nicht mache, also ich kann ja besser dafür kämpfen als noch jemand anderes. Aber ich glaube wirklich, ohne jetzt zu weit philosophisch gehen zu wollen, dass dieser Teil, dass du selber Diskriminierung erfahren hast, total hilft, zu verstehen, dass Leute diskriminiert werden und das auch wirklich mehr zu fühlen. Also habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mit Leuten über Diskriminierung rede, erzählen ja sehr oft Männer, das stimmt gar nicht, es gibt gar keine Gender Pay Gap. Und ich glaube, man sagt es einfacher, wenn man selber nicht das erlebt hat. Versteht ihr, was ich meine?
Total.
Ja, mir ging es auch so, dass ich angefangen habe, Privilegien zu hinterfragen, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe.
Genau.
Und dass mir aber auch im Zuge dessen Diskriminierung aufgefallen ist, die ich selbstverständlich fand.
Genau.
Ich habe zum Beispiel mal in einem früheren Job nach meiner Elternzeit eine Gehaltskürzung gekriegt, die ich gar nicht so wahrgenommen habe, weil sie, ich war so, oh Mensch, danke, echt, ich darf in Teilzeit zurückkommen. Oh, das ist so lieb von euch, ich darf weiter für euch arbeiten, obwohl ich Mutter bin. Hatte dann aber keinen Geschäftswagen mehr und habe gedacht, ja, nee, den brauche ich ja auch nicht. Und Jahre später fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich gedacht habe, Alter, die haben mir das Gehalt gekürzt. Und ich hab noch dankbar in die Hände geklatscht und habe gesagt, ihr seid super. Also bei mir war das eine Reise mit Sicherheit.
Ja, ja, und je mehr man sieht, desto, also once you've seen it, you can't unsee it. Aber, liebe Annika, was bedeutet es denn für dich oder warum ist es für dich ein Thema geworden?
Ich muss noch einmal auf das Thema Gender Pay Gap vorher zurückkommen. Ich habe irgendwann im Spätsommer habe ich einen Post gemacht von einer Studie von Statista und Xing und Kununu zum Thema Gender Pay Gap. Obwohl ich wollte gerade sagen, ihr glaubt gar nicht, aber wahrscheinlich überrascht es euch beide jetzt nicht.
Wir glauben.
Dieser Kommentar zu einer recherchierten Studie hat so viele Hasskommentare bekommen. Mich haben auch wirklich sind jetzt Fantasienamen, aber es deutet für die Art der Persona, die diese Hasskommentare abgesetzt hat, Carsten, Herbert, Michael, ja, mich wirklich als dumm beleidigt, dass ich aus meiner Opferhaltung rauskommen soll unter Klarnamen bei LinkedIn und da das geleugnet, wo ich mir denke, so Leute, könnt ihr kein Mathe oder was, ne? Das ist ein prozentualer Unterschied, der ist nun mal da. Und last point, ich finde es total krass, wie emotional gerade in Teilen Männer auf dieses Thema reagieren, wo ich mir so denke, nimm's doch einfach hin. Es ist mittlerweile vom Statistischen Bundesamt erwiesen, dass es das gibt und es gibt 100.000 Gründe dahinter, aber man muss doch auch nicht Corona leugnen oder man...
Das link versiffte, woke Statistische Bundesamt.
Genau.
Aber bevor wir wieder tiefer gehen, ich habe jetzt neulich gelesen und das fand ich nämlich total spannend, dass das auch so einen krassen Mental Load auf diskriminierte Personen noch macht, dass du nicht nur über das Thema redest, also die Gender Pay Gap in dem Fall, sondern dass erstmal diese ganze Studien-Setup hinterfragt wird. Also, dass auf einmal gar nicht diskutiert wird, was haben wir hier für ein strukturelles Problem und wie können wir das lösen und was gibt's für Optionen, sondern man fängt halt an, ja, die Mathe stimmt nicht vom Statistischen Bundesamt oder wo kommt denn das und das her? Das macht ja auch wieder meinen Punkt, ne? Der Christian, Julian und Florian oder wer deine Leute da waren. Ich würde fast tippen, das waren Leute, die vielleicht nicht so viel Benachteiligung in ihrem Leben erfahren haben. Anyways. Annika, Diversity for you. What is it?
Ich muss tatsächlich sagen, auch ich komme aus einem klassisch privilegierten Haushalt. Mir ging es immer gut, mir hat es an nichts gefehlt. Meine Eltern waren auch in der Erziehung nie so, dass ich so in so ein Mädchen-Mädchen-Klischee gepackt wurde. Ich konnte eigentlich alles machen, was ich will. Aber bei mir war es eine andere Richtung. Und zwar habe ich in meiner Kindheit viel Zeit mit einem schwulen Paar aus dem sehr engen Freundeskreis meiner Eltern verbracht. Dadurch war für mich bereits so im Kindergarten, war es für mich einfach das Normalste von der Welt, dass Männer mit Männern und Frauen mit Frauen und Männer mit Frauen und jeder mit jedem zusammen sein kann. Und es hat erst ganz spät bei mir tatsächlich eingesetzt, dass ich dann intellektuell verstanden habe, als Jugendliche, wenn jemand zum anderen sagt, boah, du bist ja schwul, dass das eine Beleidigung ist und warum das eigentlich eine Beleidigung ist. Also ich habe es einfach nicht verstanden. Damit ging meine Reise so ein bisschen los, dass ich sagen muss, ich war eigentlich immer extrem darüber pikiert, dass Leute sich rausnehmen, sich in die Beziehung, in irgendwie sexuelle Partnerschaften mit anderen Leuten, also dass sie einfach der Meinung sind, das geht sie was an.
Vor allem, ich verstehe es auch nicht. Ist mir doch egal. Entschuldigung.
Richtig. Und das war so das Thema, wo mit mir die Reise angefangen hat. Und dann gab es nochmal einen weiteren Kicker tatsächlich. Mir hat es nie an was gefehlt. Ich habe mich nie irgendwie benachteiligt gefühlt, bis ich dann in meinem ersten Job damals in der Unternehmensberatung gestartet bin. Die Anekdote habe ich ja schon mal ein paar Mal erzählt, wo ich dann auch in der Probezeit gefeuert wurde. Lag nicht daran, aber es war in München. Und ich war halt einfach in so einer Welt von privilegierten Vorstandssöhnchen und Töchtern, die irgendwie ihre Winterferien mit der Family in Kitzbühel verbringen und einfach so kompletten Münchner Old Money Background hatten. So, und ich dann aus meinem Arbeiterhaushalt aus Gelsenkirchen kommt, wo ich mir immer dachte, so, mir fehlt's ja an nichts, mir geht's ja super. Das war schon so ein kleiner Schock und ich weiß, dass ich auch ziemlich belächelt wurde. Mein Lieblingsspruch war mal, dann wie ein Event für Exoten in der Unternehmensberatung, also Menschen mit keinem klassischen Business-Background.
Exoten, das hieß sagt schon Exoten, alles, oder?
Das hieß Exoten-Event. Und dann meinte ich auf dem Projekt zu meinem damaligen Team, auch alles Herren, meinte ich so, naja, ich fahre nach München heute schon wieder, ich bin bei dem Event. Ja, warum bist du da? Weil du eine Frau bist oder weil du aus Gelsenkirchen kommst?
Beides.
Nein, du Nuss, weil ich Psychologie studiert habe, aber danke. Da muss ich sagen, habe ich erstmalig so mehr darüber nachgedacht.
Also ich finde, was auch noch sehr geholfen hat, ist diese sehr öffentliche Privilegiendiskussion. Ich fand, das hat mir nochmal geholfen, dass man versteht, auch da, wo ich herkomme, ist ein Privileg gewesen. Weil ich hätte bis vor 5 Jahren immer sehr laut erklärt, ich habe mich hochgearbeitet. Ja, aber gemessen an wem denn? Ne? Ich messe das halt an den Botschaftskindern in Bonn-Bad Godesberg, mit denen ich groß geworden bin. Ist ja vielleicht nicht die normale Startlinie.
Also die normale Mittelschicht, meinst du?
Genau, die normale Mittelschicht. Botschaftskinder in Bonn-Bad Godesberg. Wir haben nur in der 4-Zimmer-Wohnung gewohnt, zu zweit. Das habe ich gedacht, arme Leute, so mit, als ich klein war. Anyways, bevor ich hier weiter mich um Kopf und Kragen rede und Bad Godesberg.
Ich glaube, um kurz einmal den Bogen drum zu machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt gemerkt, jede von uns dreien hat so ihr eigenes Thema, wenn wir gesagt haben, das Thema Diversität ist wirklich eins, was uns am Herzen liegt und was wir vorantreiben möchten. Nummer eins. Nummer zwei, habt ihr, glaube ich, auch schon gemerkt, es geht nicht nur klassisch ums Thema Frauen, sondern es geht um so, so viel mehr Dimension der Diversität. Und diese Dimensionen treffen auch nicht nur eine Dimension auf eine Person zu, sondern Diversität hat ganz, ganz viele Facetten. Liebe Michaela, bei der Charta der Vielfalt habt ihr ein, wie ich finde, richtig tolles Modell von 7 Dimensionen der Vielfalt. Und ich finde, das macht dieses ganze Thema sehr greifbar. Also ich finde auch Menschen, die sich wenig damit auseinandergesetzt haben, können in relativ kurzer Zeit, finde ich, verstehen, wie genau nähert man sich eigentlich dem Thema Diversität auf dem Papier? Was liegt da eigentlich alles hinter? Könntest du einmal ein bisschen was über diese Dimension unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen?
Na klar, mache ich gerne. Also es gibt 7, wobei das auch nicht der Wahrheit letzter Schluss ist. Zuletzt ist eine 7. dazugekommen und es sind weitere in der Diskussion. Aber grundsätzlich sprechen wir über die Dimensionen Alter, über die ethnische Herkunft und Nationalität, über Geschlecht und geschlechtliche Identität, über das ganze große Thema körperliche und geistige Fähigkeiten. Da steckt natürlich auch das Thema chronische Erkrankungen, Behinderung, mentale Gesundheit etc. dahinter. Wir sprechen über Religion und Weltanschauung, über sexuelle Orientierung und die neueste Dimension in Anführungszeichen über die soziale Herkunft. Das wurde früher gar nicht so in den Blick genommen. Worüber wird im Moment noch diskutiert? Mal abgesehen von diesen 7, wie steht es eigentlich mit dem Thema Elternschaft? Auch das ist oft ein Diskriminierungsmerkmal. Und ein Thema, mit dem sich viele Menschen aktuell beschäftigen, ist auch das Thema Neurodiversität. Ist das jetzt Teil körperlicher, geistiger Fähigkeiten oder ist das nochmal ein neues Thema rund um autistisches Spektrum, ADHS und ähnliche Themen? Also 7 haben wir definiert, auf die konzentrieren wir auch unsere Arbeit. Aber das definiert natürlich nicht abschließend alle Menschen. Das möchte ich damit nur nochmal deutlich machen.
Und es ist ja auch nicht binär, ne? Also ich bin ja in allen Buckets drin als Mensch.
Genau. Genau, also man nennt das ja intersektional. Ich bin eine Frau, ich bin Mutter, ich bin chronisch erkrankt, ich bin Deutsche und so weiter. Das heißt, jeder Mensch findet sich ja in jeder dieser Dimensionen. Jeder von uns hat ein Alter, das ist mal immer das leichteste Beispiel. Jeder und jede findet sich ja in all diesen Dimensionen irgendwo wieder. Und das macht auch die Arbeit rund um Diversity, Inclusion, um da vielleicht ein bisschen vorzugreifen, so spannend. Denn es gibt ja immer 2 Wahrheiten. Entweder ich gehe raus aus den Dimensionen und versuche Dinge zu erreichen, die für alle, egal wie die Dimension ist, gleichmäßig hilfreich sind. Aber es gibt natürlich auch immer Dinge, die ganz besonders zum Beispiel für Menschen mit Behinderung hilfreich sind oder ganz besonders wichtig sind für Menschen verschiedener Religionen. Und das ist immer so ein Balanceakt im Diversity Management in Unternehmen, da ich sage mal die richtige Dosis zwischen Intersektionalität und aber notwendigen Maßnahmen auf den Einzeldimensionen zu finden.
Total. Und ich finde vor allem an ganz vielen Stellen bin ich absolut pro, was Quoten angeht. Und nicht, weil ich sage, ich finde das total schön, Dinge zu reglementieren. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Und die letzten Jahre haben uns ja gezeigt, dass an der einen oder anderen Stelle ohne Quote ja nicht geklappt hat. So. Und ich finde, wenn man dann mit Menschen spricht, die sich dem Thema mit besten Intentionen annähern aus Unternehmen und dann sagen, man braucht aber für alles, für jede Diversitätsdimension eine Quote, wo man dann sagt, Leute, habt ihr mal darüber nachgedacht, wie viele verschiedene Quoten du dann hättest, wenn du jedes einzelne Intersektionalitätsthema miteinander paaren würdest? So, ich finde das total spannend, wenn dann so die Einsicht kommt, so, ja stimmt, Menschen können ja auch auf mehreren Merkmalen diskriminiert werden und Diversität an der Stelle bedeutet ja auch, dass man nicht sagt, okay, ich habe jetzt diese 7 Dimensionen, ergo die nutze ich jetzt als Schubladen, um zu schauen, wen kann ich jetzt wie wo in welcher Schublade verorten, oder?
Ich glaube, es ist ja unbestritten, dass Quoten dafür sorgen, dass du diese strukturelle Benachteiligung aufbrechen kannst, ne? Und je mehr Leute wir dazu holen, desto diverser wird ja auch eine Perspektive. Ich möchte einmal, bevor wir inhaltlich drauf eingehen, sagen, dieses gesamte Quotenbashing, ich finde das so lächerlich, weil zum Beispiel die CSU hat ständig Quoten. Die wollen eine Bayern-Quote. Also das passiert einfach ständig, dass es diese Quoten gibt. Aber sobald wir die auf nicht Bayern machen, ist es irgendwie ein Riesenthema. Aber du hast natürlich recht. Es reicht nicht zu sagen, ich habe eine Frau aus Rumänien, mit einer chronischen Krankheit auf meine Stelle gesetzt und damit habe ich jetzt ein diverses Team.
Und was ich damit sagen wollte, du kannst auch keine Quoten machen für rumänische Frauen mit Behinderung und sagen, okay, Menschen, Geschlecht, irgendwie nicht aus Deutschland plus Behinderung, die Menschen möchte ich alle in eine Quote zusammenpacken und ich setze für alles quasi dann eine fest, das meine ich damit.
Also ich habe bei Quoten immer verschiedene Bauchschmerzen, aber auch Vorteile identifiziert, sage ich mal, die letzten Jahre. Also erstens kannst du ja gar nicht alle Dimensionen wirklich messen. Denn du darfst ja vieles auch gar nicht fragen. Man kann relativ leicht ablesen, ob jemand männlich oder weiblich gelesen ist, beziehungsweise männlich, weiblich, divers. Das ist noch eine Frage, die man stellen darf. Darüber hinaus wird es schon schwierig. Und es gibt ja auch, keine Ahnung, wenig Definitionen. Was ist denn, also ab wann ist denn die soziale Herkunft hinderlich für den Karriereweg oder so? Also da gibt es ja keine Kategorien und das ist ja auch gut so. Das heißt, Messbarkeit ist ein Thema. Natürlich finde ich es auch schräg. Wir haben auch bei Hays, wir haben Gender-Targets, aber keine anderen Targets auf anderen Diversitätsdimensionen. Und ich führe regelmäßig die Diskussion, dass das nicht fair ist. Und ich kann das in Teilen verstehen, weil natürlich, warum nur auf dieser einen Dimension ein Ziel und auf den anderen nicht? Was ich allerdings denke, also wenn man es bei dem Ziel nicht hinkriegt, wo 50-50 in der Bevölkerung ist, dann finde ich, braucht man mit den anderen ja noch gar nicht anzufangen, weil also das ist ja mal nicht der einfachste Case, aber ich sag mal der sichtbarste Case. Und wenn wir da schon scheitern, ja dann gute Nacht für die anderen Dimensionen. Und ein anderer Punkt ist auch, den Managern und Managerinnen, die da die Rückfragen stellen, stelle ich dann immer die Frage, hast du schon jemals eine Strategie gesehen, die kein Ziel hat? Wenn das Teil unserer Strategie ist, diverser zu werden und Diversität als erstes Mal gerade in den Vorständen eben über männlich, weiblich, divers gesteuert ist, dann muss man doch ein Ziel vorgeben. Nenn's Quote, nenn's Target, ist es mir egal. Aber jede Unternehmensstrategie hat klar definierte, messbare Ziele. Wieso sollte denn diese Strategie oder dieses strategische Ziel dann keins haben? Das ist doch Quatsch. Dann passiert ja nichts.
Du hast total recht. Ich wollte gerade eine Geschichte über ein Reporting erzählen, was total verrückt war. Und zwar haben wir ein Diversity-Reporting gemacht. Männer, Frauen und Teilzeit und Vollzeit. Also das war das Reporting. Nicht nur, dass meine Frage schon ist, was lese ich denn über Teilzeit? Außer, dass ich assume, dass das Frauen Mütter sind. Aber das stimmt natürlich. Man muss ja irgendwie ein Ziel dahinter setzen. So, wir hätten gerne mehr Teilzeitler, weniger, was auch immer.
Ist dieses Reporting, was du meinst, Anjuli, dieser Entgelttransparenzbericht zufällig, den man öffentlichen muss?
Nee, es war wirklich ein internes Diversity-Reporting, was man befüllen musste. Also das ist auch irgendwie 12 Jahre her gefühlt. Und ich habe damals schon gedacht, so, sind es die einzigen Dimensionen, die wir uns angucken, ob jemand männlich oder weiblich ist? Das war auch vor der Zeit, als wir überhaupt darüber nachgedacht haben, ob es noch was dazwischen gibt. Und eben dieses Vollzeit und Teilzeit. Und das passt ja auch gut zu dem, was wir immer sagen, Daten nicht zum Selbstzweck der Daten, ne?
Ja, aber du kannst auch nur datengetrieben ableiten, die Themen, von denen du Daten generieren kannst. Und das ist beim Thema Diversity an vielen Stellen nach wie vor schwierig, wobei wir nicht nur bei Hays, sondern auch, ich kenne viele andere Unternehmen, die inzwischen entsprechende Umfragen eingeführt haben. Du hast sehr hohe Datenschutzhürden, da muss man schon gut drauf gucken, aber wir haben zum Beispiel unsere halbjährliche Mitarbeitendenzufriedenheitsumfrage inzwischen an eine Diversity-Umfrage geknüpft, die wirklich nach allen Dimensionen fragt. Die Daten liegen aber auf externen Server. Wir haben vertraglich zugesichert, niemals Zugang zu den Rohdaten etc. Es wird auch nur ab einer bestimmten Größe an Daten ausgewertet. Aber mithilfe dieses Tools kann ich die Mitarbeitendenzufriedenheit und eben die Dimensionen 1:1 miteinander matchen und kann sagen, okay, ich sehe, Frauen in Teilzeit sind bei Hays die zufriedenste Mitarbeitendengruppe. Die sind mit den Diversity-Maßnahmen zufrieden, aber mit dem Thema flexibles Arbeiten, da gibt's noch Luft nach oben. Menschen mit Behinderung nehmen diese Frage eher so wahr, Menschen ohne Behinderung so. Und daraus kann ich natürlich großartig dann datengetrieben Maßnahmen ableiten, ohne dass ich jetzt Einzelpersonen nach ihrer Diversität frage oder Daten von ihnen irgendwie speichere. So, da gibt's schon Workarounds.
Aber das Ziel ist ja am Ende, wenn ich einmal Devil's Advocate spielen darf, zu erfassen, wie divers ist mein Team, ist ja die eine Sache. Aber ich möchte ja am Ende des Tages eigentlich ein Arbeitsumfeld schaffen, das diese Diversheit mitdenkt. No-Brainer-Beispiel ist ja, wenn ich Frauen im Unternehmen habe, dann brauche ich eine Frauenumkleide. oder Frauenuniform. Also das ist ja sehr klar. Für mich wäre ja eigentlich der tollste Schritt, wenn ich zum Beispiel gleich beim Weihnachtsfest oder bei Gebetsräumen andere Religionen mitdenke. Und das reicht ja nicht, wenn ich nur weiß, ich habe Leute, die das betrifft. Also es ist schon mal ein erster Schritt, wenn mir überhaupt klar ist, dass es vielleicht nicht nur christliche Menschen gibt, die Weihnachten feiern, sondern ich will die Leute ja mit in die Entscheidungen bringen.
Und da kommen meiner Meinung nach mitarbeitende Netzwerke dann ganz stark ins Spiel. Ganz oft denkt man, man führt Maßnahmen für eine bestimmte Zielgruppe ein. Ich sag jetzt mal, flexibles Arbeiten in Teilzeit. Alle denken, ach, das ist super für die Frauen. Was hat sich aber bei Hays zum Beispiel gezeigt? Flexibles Arbeiten und Teilzeit ist super für ältere Kolleginnen und Kollegen, die ihre Eltern pflegen. Es ist ganz wunderbar für ganz junge Kolleginnen und Kollegen, die noch einen Master nebenher machen. Wir haben eine Kollegin, die sich sehr ausführlich ehrenamtlich engagiert. Die arbeitet auch Teilzeit, damit sie eben diesem Purpose noch gerecht werden kann. Also man denkt es in einer Dimension. Wenn man es aber gut macht und intersektional denkt, dann sind die Maßnahmen so, dass sie allen Menschen zugutekommen. Und das sollte ja auch Sinn der Sache sein. Und um das besser zu verstehen, sind, wie gesagt, Netzwerke, finde ich, extrem wertvoll, weil wir haben zum Beispiel ein Netzwerk für Cultural Diversity, also kulturelle Diversität, wo zum Beispiel auch Kolleginnen und Kollegen aller Religionen zusammensitzen und verschiedenster Herkünfte und solche Themen miteinander diskutieren und dann auch so ein bisschen aushandeln. Also hilft das, was mir helfen würde, dir auch weiter? Hilft Aufklärung, Awareness zum Thema religiöse Feiertage außerhalb von Weihnachten und Ostern? Wie hilft uns das weiter? Wie kann man einen Gebetsraum auch für andere Religionen oder andere Anlässe nutzen? Das ist ja auch der Zauber von Diversity and Inclusion, solche Lösungen dann für alle zu finden.
Wir haben jetzt gerade das Thema Messung tangiert. Kannst du noch mal ein bisschen Hintergrund dazu geben, warum es eben auch schwierig ist, gewisse Daten zu erfassen von Personen? Ich meine, hier gibt's ja auch rechtliche Rahmenbedingungen, wo man sagt, es gibt einfach Daten, die dürfen auch nicht in HR-Systemen gespeichert werden. Nur, dass wir da noch einmal ein bisschen Hintergrund geben.
Klar, gerne. Also natürlich darf ich meine Mitarbeitenden zum Beispiel nicht nach ihrer Diagnose oder ihrem körperlichen, geistigen Zustand fragen. Ich kann das natürlich im Sinne einer Fürsorge als Führungskraft tun, aber weder muss mir Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eine Antwort geben, noch dürfte ich das irgendwo ablegen, weil das ja dann Gefahr für Diskriminierung bedeutet. Zumal, wenn ich jetzt einen Schwerbehindertenausweis habe, bin ich ja gar nicht gezwungen, den abzugeben. Das kann ich auch einfach für mich behalten. Also das sind so Dinge, die man entweder nicht darf, also nicht fragen darf, nicht ablegen darf, beziehungsweise ich muss es auch gar nicht äußern. Was kann man in den HR-Systemen sehen? Man kann natürlich das Alter sehen. Du kannst die Staatsbürgerschaft ist abgelegt. Meistens das Geschlecht. Und das war's dann schon. Ob jetzt jemand homosexuell oder heterosexuell ist oder für welches Geschlecht er oder sie sich insgesamt interessiert, hat natürlich in der Personalakte oder in HR-Systemen ganz sicher nichts zu suchen.
Also wir sind alle keine Datenschutzbeauftragte, aber wir haben natürlich alle die Datenschutzverordnung gelesen. Im Grunde ist ja die Regel so ein bisschen wie bei diesem klassischen Employee-Service. Ne? Es geht ja nicht darum, dass ich nachvollziehen kann, Jutta aus der Abteilung hat XYZ oder steht auf XYZ, sondern dass ich diese Umfragen dann schon anonymisiert mache und eben darüber Zusammenhänge sehen kann. Also was ihr nicht machen solltet, wäre zu fragen, liebe Jutta, wen liebst du? Aber dass man eben mal guckt, in welcher Altersklasse ist man, in welchen Abteilungen sind die Leute, was ist deren Lebenssituation? Aber auch da, wir haben das ja schon ganz oft besprochen, ihr müsst wirklich sicherstellen, dass es nicht zurückverfolgbar ist. Also gerade Gesundheitsdaten, völlig zu Recht ja auch ein Riesensicherheitsthema und Datenschutzthema. Aber was ich einmal zur Wahrnehmung noch sagen wollte, ich war jetzt mit der alten Nachbarin von mir in Paris zum Beispiel für 3 Tage und die Frau ist über 70. Mir ist noch nie in meinem Leben aufgefallen, wie schlimm es ist, wenn U-Bahnen nicht barrierefrei sind zum Beispiel. Dafür helfen ja solche Diskussionen auch, dass man eben sagt, muss ich das Firmenfrühstück mitten in den Ramadan legen? Also dass man einfach solche Sachen mal bedenkt und dafür ist es eben gut zu gucken, was habe ich überhaupt für Leute bei mir im Unternehmen? Könnte da überhaupt ein Problem passieren oder nicht? Weil man kann ja nicht alles im Kopf haben.
Und zu der Datenerhebung vielleicht da noch einen kleinen Impuls. Wir haben damals bei About You ein ganz cooles Projekt gemacht. Wir hatten Picon, eine Tool-Lösung, mit der wir quasi Pulse-Surveys, Engagement-Abfragen gemacht haben. Und Picon hat die Möglichkeit, Diversitätsattribute zu hinterlegen. Das bedeutet, Du kannst auf sensiblen Merkmalen, Geschlecht, aber auch sexuelle Orientierung, Religion, ob man Caretaker ist in irgendeiner Form, kann man abfragen. Diese können vorher im Tool auf freiwilliger Basis eingegeben werden und die sind nicht exportierbar in dem Tool. Und dann sieht man quasi pro Persona, also beispielsweise homosexuelle Mitarbeitende, Mitarbeitende mit Caretaking Responsibilities. Wenn man da eine Stichprobe vom Unternehmen von größer gleich 5 hat, kann man da wirklich sehen, wie bewegt sich quasi diese Persona in der Zufriedenheit durch alle verschiedenen Dimensionen im Unternehmen. Und haben wir da im Vergleich zum Durchschnitt des Unternehmens oder im Vergleich zu anderen Gruppen im Unternehmen in irgendeiner Form Gaps, Deltas, wo wir sagen, da sind diese Mitarbeitenden auf dieser einen Dimension zum Beispiel unzufriedener. Und das sind dann die Themen, da konnten wir reinbohren. Und wir haben es damals zusammen mit unserem Legal-Team und mit unserem Betriebsrat und mit HR eingeführt, ganz, ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet. Und es haben ganz viele Mitarbeitende daran teilgenommen. Es waren Kleinigkeiten, auf denen uns das die Augen geöffnet hat, aber es hat uns an der einen oder anderen Ecke die Augen geöffnet und man kam in eine sehr datenbasierte Diskussion und das fand ich total schön.
Ja, kann ich total unterschreiben von Hayes. Einführungsaufwand war relativ hoch, viele Diskussionen, aber die Ergebnisse, wenn man dann ja so ein deutlicheres Bild der Mitarbeitenden und auch ne, diese Verknüpfung mit der Zufriedenheit hat, das ist einfach eine ganz andere Grundlage als Bauchgefühl.
Darf ich vielleicht eine kritische Frage stellen?
Ausnahmsweise.
Ausnahmsweise, weil du es bist.
Die Charta der Vielfalt sagt, es gibt diese 7 Dimensionen und das Mindset dahinter ist, dass wir die alle wertschätzen und inkludieren wollen und Diversität fördern wollen. Und jetzt haben wir sehr lange darüber geredet, wie man das messen würde, wie das im Unternehmen ist. Was ist denn deine Empfehlung, wie ich da rangehen soll? Will ich sagen, ich möchte mein Unternehmen so divers, dass es der Struktur Deutschlands entspricht, also statistisch gesehen? Oder ist der Anspruch, dass man sagt, wir wollen möglichst viel haben? Oder sagst du, guckt halt, dass ihr inklusiv seid und offen, der Rest kommt schon? Also verstehst du, was ich meine? Diese, ja, ich höre auf, weiter zu fragen.
Das ist eine spannende Frage und ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort drauf. Wir hatten von der Charta der Vielfalt vor kurzem Mitgliederversammlung und da tatsächlich ein Unternehmen erzählt, dass sie versuchen, quasi die Gesellschaft Deutschlands weitestgehend abzubilden, dass sie sich das als Ziel gesetzt haben. Fand ich einen spannenden Ansatz. Man weiß ja in etwa, ne, 8-10% gehören zur queeren Community, 10+% haben eine Behinderung. Das ist eine Möglichkeit. Aber auch das guckt ja wieder sehr auf Quoten und einzelne Dimensionen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich Letzteres sagen, was du gerade auch vorgeschlagen hast, nämlich, dass ich ein so inklusives Unternehmen bin, das feste Spielregeln hat, wie gehen wir miteinander um, was sind unsere Werte, was geht nicht, wo sind rote Linien, dass die einzelnen Dimensionen irrelevant werden, weil jede und jeder sich in dem Unternehmen entwickeln kann. Es ist natürlich ein bisschen eine schöne Utopie, denn wo Menschen sind, da menschelt's, aber das wäre meine Präferenz.
Es darf ja menscheln, aber eben nicht diskriminierend, ne? Was ich sagen will, vielleicht zu flapsig, es ist okay, wenn ich die Kollegin nicht mag, weil ich die Kollegin nicht mag. Es ist nicht okay, dass ich die nicht mag, weil die eine Frau ist.
Total. Ich meine, bei Hayes, wir sind 3000 Menschen und ich befürchte, wir werden nie an den Punkt kommen, wo keinerlei Diskriminierung geschieht. Denn Menschen funktionieren nach Biases, nach Schubladen. Natürlich wird es besser. Natürlich, wenn es passiert, ist es heute so, dass Menschen außenrum sitzen, die sagen, hey, das ging gerade gar nicht oder wie hast du das jetzt gemeint oder sorry, sowas kannst du nicht sagen. Aber dass es gar nicht mehr passiert in einem Kontext, wo 3000 Menschen aufeinandertreffen, das wage ich zu bezweifeln, dass wir da hinkommen, auch wenn ich es mir sehr wünsche. Das meinte ich mit menscheln.
Jetzt, wo wir so lange darüber geredet haben, wie man sich der Dimension annähert und so, finde ich es eigentlich, Selbstlob, noch toller, dass wir diese Diversity-Exkurs so aufbauen, weil es ist ja genau das. Ich kann einfach nicht darüber reden, wie es ist, als Person of Color unterwegs zu sein oder als jemand, der religiös ist.
Ich kann das auch nicht, aber ich kann zusammen mit allen Menschen im Unternehmen diese Erfahrungen teilen und diese Lived Experience haben, gemeinsam Strukturen und Rahmenbedingungen entwickeln, die sich für jeden und jede gut anfühlen und die dafür sorgen, dass man sich wohlfühlen kann.
Genau, aber dafür musst du ja erstmal akzeptieren, dass deine Realität nicht die einzige Realität ist. Und ich finde, da hilft es einfach, wenn man diese anderen Erfahrungen mitmacht oder mit Menschen redet. Ich wollte nur nochmal sagen, es ist immer wichtig.
Ein gewisses Reflexionsvermögen ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung für Diversity-ManagerInnen. Sonst wird es schwierig.
Das ist unser HR-Take der Woche.
Ja. Lass uns festhalten. Diversity-ManagerInnen sollten mehr Reflexionsvermögen haben als von der Wand bis zur Tapete. Schon eins unserer Key-Learnings. Nein, Spaß. Wir sind so gut wie am Ende dieser Folge bereits angelangt. Und ich würde diese Folge gerne genauso enden, wie wir auch unsere einzelnen Folgen und den jeweiligen Dimensionen enden. Und zwar sagen wir hier immer, was genau sind eigentlich aus deiner Sicht so die Top 3 Maßnahmen, wo du sagst, das kann man morgen am Tag tun, ohne diverse 100 Menschen im Team, ohne riesengroßes Budget, aber man geht damit einen Schritt in die richtige Richtung.
Ich bin ja auch gestartet bei Hays und hatte Diversity als eins von vielen Projekten und kein Budget. Und wenn ich so zurückdenke, würde ich sagen, das Wichtigste ist Verbündete finden, sowohl im Management als auch unter den Mitarbeitenden. Es gibt auch dieses wunderbare Video To Start a Movement, wo einer auf dem Hang anfängt zu tanzen und dann tanzen nach und nach alle mit. Vielleicht kennt ihr das. Also Start a Movement, finde Verbündete. Dann hatten wir gerade schon besprochen, nicht auf Bauchgefühl Maßnahmen ableiten, sondern mit offenen Augen und Ohren ins Gespräch gehen und auf der Basis oder optimalerweise auf Basis von Daten Entscheidungen treffen. Und das Dritte, was total wichtig ist, ist eine ehrliche, authentische Kommunikation, so wie ich es auch gerade gesagt habe. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr perfekt sein werden. Ich glaube auch nicht, dass wir in 5 oder 10 Jahren perfekt sein werden. Aber lasst uns doch gemeinsam uns auf eine Reise begeben und besser werden und lernen voneinander. Und dann ist schon sehr viel mehr erreicht.
Das Ziel sollte nicht sein, morgen am Tag alles perfekt zu machen. Aber man muss auch irgendwo mal anfangen. Ich finde das nochmal ganz wichtig, um sich da auch den Druck zu nehmen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt mit Diversity anfange, muss alles übermorgen stehen und wir müssen komplett diskriminierungsfrei sein. So, das kann ich versprechen, wird nicht passieren. Aber wichtig ist, dass man anfängt.
Ich habe am Anfang bei mir in der Beratung sehr viel mit dem Wort Feminismus gearbeitet, also feministische HR-Arbeit. Ich bin dann davon weggegangen und bin an das Humanistische gegangen. Und ich fand, das passt so ein bisschen zu dem, Michaela, was du gesagt hast, dass es eben nicht ist, wie machen wir es für die Frauen besser oder wie machen wir es für die besser, sondern ich würde immer versuchen, diesen Ansatz zu nehmen, lass es uns doch für die Summe der Leute schöner machen. Also lass uns doch humanistisch für alle inklusiv machen, weil ich hatte das Gefühl sehr oft, dass wenn ich mit Feminismus ankam, so eine gewisse Abwehrhaltung war, worüber wir lange philosophieren können, warum. Und wenn man es humanistisch macht, dass man dann mehr Leute mitnimmt. Und ich in meiner Berufserfahrung ist es oft so, dass du dann mehr Leute kriegst. Einfach, weil du es ein bisschen offener formulierst. Und das heißt, man würde dann nicht sagen, wir machen jetzt alle Meetings nur noch bis 15 Uhr, damit die Muttis zur Kita kommen, sondern dass man vielleicht es so macht, dass man sagt, wir wollen Focus-Time nachmittags machen oder wir wollen die Meetings konsolidiert haben oder was weiß ich. Das wäre für mich noch ein Tipp. Aber die Michaela guckt so, als würde sie challengen.
Nee, gar nicht. Die Diskussion ist ja auch gerade im Gange, Diversity Fatigue und kann man das Wort noch hören? Und ich hatte gerade letzte Woche ein Management-Meeting für ein anderes Unternehmen, das ich dort moderieren durfte zu dem Thema. Und die Frage ist ja immer, muss man überall dieses Label draufhauen oder kann man es einfach machen?
Ja, genau.
Also
so wollte ich sagen.
Das ist das Thema Feminismus, aber es ist auch das Thema Diversity. Das hat sich an vielen Stellen schon so ein bisschen abgewetzt. Und interessanterweise komme ich in viele Unternehmen rein, gerade so mittelständische Unternehmen, die sagen, wir machen nichts zu Diversity. Und das ist totaler Quatsch. Die machen wahnsinnig viel für ihre Mitarbeitenden, zur Vereinbarkeit und so weiter, haben ganz viele Anlaufstellen. Aber sie haben nicht dieses Label draufgeklebt und das macht es kein bisschen besser oder schlechter, wie man es jetzt benennt. Solange es den Leuten, humanistisch finde ich einen sehr guten Ansatz, solange es den Menschen zugutekommt.
Und damit schließt sich ja der Kreis auch ein bisschen zu der Kira New Work Folge, liebe Annika, weil auch da haben wir ja gesagt, ganz viele Leute machen schon New Work, gerade im Mittelstand, die nennen das aber nicht so. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz sagen, bevor wir abmoderieren, ich finde nicht, dass man überdrüssig der Diversity sein kann. Ich finde, das macht gar keinen Sinn zu sagen, ich bin jetzt überdrüssig in der inklusiven Gesellschaft.
Ihr Lieben, die Zeit ist verflogen. Ich fand es eine super schöne Folge und vor allem eine richtig schöne Auftaktfolge für unser Diversitätsprojekt. Liebe Michaela, ganz, ganz vielen Dank, dass du heute bei uns in der Staffel zu Gast gewesen bist und zum Thema Diversity mit uns gesprochen hast. Es hat mir riesig Spaß gemacht.
Super gerne, es war mir ein Fest und ich bin sehr gespannt auf die einzelnen Folgen, die jetzt kommen werden und werde sie natürlich mir anhören.
Und für alle die, die das genauso wie die Michaela machen wollen, es ist aktuell daher noch wichtiger, dass sie uns auf LinkedIn folgt, weil wir natürlich dort ankündigen werden, welche Folge wann live ist. Es werden kleine Schmankerl zwischen den Wochen, aber ihr könnt natürlich euch das dann auch alles als eins runterladen. In jedem Fall ist es wichtig, folgt uns auf LinkedIn, schreibt gerne Annika oder mir direkt, wenn ihr Themen habt, die ihr besprechen wollt. Liebe Michaela, wenn jetzt jemand sagt, mein Unternehmen muss unbedingt zur Charta der Vielfalt, können sie dir einfach schreiben? Sollen sie einfach auf die Homepage gehen? Gibt es vielleicht Literatur zu den Dimensionen, wenn man sagt, ich möchte mich da einlesen?
Ich würde sagen, viele Wege führen nach Rom. Gerne direkt an mich, meine Vorstandskollegen Kawa Yunosi aus der Geschäftsstelle oder direkt auf der Website. Hauptsache, die Unternehmen sind dabei und begeben sich auf die Reise.
Und damit, ihr Lieben, eine schöne Woche. Begebt ihr euch auch auf die Reise. Bis nächste Woche. Happy HR und macht uns stolz.
Danke und tschüss.
Tschüss.